Willkommen zum Podcast Wissen erinnern. Mein Name ist Frank Schweitzer. Wir spüren vergessenes Wissen auf, das in unserer Kultur, in der Religion, in alltäglichen Ritualen gegenwärtig ist. Bevor ich mit der neuen Staffel Sapientia, der Weg zur Weisheit, beginne, erinnern wir uns in zwei Folgen an Karfreitag und Ostern. Alles schon bekannt? Schauen wir mal. Von Friedrich Hebbel, dem deutschen Dramatiker des 19. Jahrhunderts, stammt der Ausspruch: Niemand ist so sehr Atheist, dass er nicht die christlichen Feiertage mitfeiern hülfe. In der Tat, Weihnachten, Ostern und Pfingsten sind populäre und sehr willkommene Feiertage. Aber ihre ursprüngliche religiöse Bedeutung geht mehr und mehr vergessen. Weihnachten dreht sich vor allem um die Geschenke unterm Weihnachtsbaum, nicht um die Geburt Jesu Christi. Bei Karfreitag und Ostern geht es auch nicht vornehmlich um die Kreuzigung und die Auferstehung von Jesus, sondern um Ostereier und Osterhasen. Dass die Geschichte dieser Feste sehr viel größer ist und unsere ganze Kultur mitbestimmt, haben wir in 4 Folgen zu Weihnachten erörtert. Und ich nehme auch das Osterfest zum Anlass, einige vergessene Merkwürdigkeiten in Erinnerung zu rufen. Heute geht es um die Geschehnisse am Karfreitag, nächste Woche um die astronomischen Hintergründe von Ostern. Wir befinden uns mitten in der Karwoche, das heißt so viel wie Klagewoche. Beklagt wird die Kreuzigung und der Tod von Jesus Christus am Karfreitag. Aber die Karwoche beginnt für die Christen mit dem Palmsonntag. Damit wird an den Einzug von Jesus in Jerusalem erinnert. Er reitet auf einem Esel. Eine begeisterte Menge jubelt ihm zu und schwenkt Palmwedel. Was hat das zu bedeuten? Der historische Jesus war ein jüdischer Wanderprediger. Er zog mit seiner Gefolgschaft in Palästina umher, welches zu jener Zeit von den Römern besetzt war. Sein Gang nach Jerusalem geschah aus Anlass des Pessachfestes. Das umfasst eigentlich eine ganze Festwoche, in der verschiedene Riten begangen werden. Das Pessachfest ist eines der bedeutendsten Feste des Judentums. Es erinnert an den geglückten Auszug aus Ägypten, also die Befreiung der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei. Nach der Überlieferung hatten die Israeliten dort Hütten aus Palmwedeln der Dattelpalme errichtet. Das Laubhüttenfest im Herbst erinnert noch einmal extra daran. Die Palmwedel gelten aber auch als Zeichen des Sieges, sowohl bei den Römern als auch bei den Israeliten. Der Einzug nach Jerusalem ist also ein Triumphzug. Und wieso dann auf einem Esel? Die Römer jedenfalls hätten ein Pferd bevorzugt. Das hängt mit den Verheißungen des Messias in der Bibel zusammen. Schon zu Weihnachten haben wir an den Propheten Zacharia erinnert, der der Tochter Zion verkündet: Dein König kommt zu dir. Er reitet auf einem Esel, auf dem Fohlen einer Eselin. Wenn der Messias kommen soll, dann muss es also ein Esel sein, genauer ein Fohlen. Das ist kein ausrangiertes Lasttier, sondern eines, welches noch keine Lasten getragen hatte. Nur dadurch kann es zum Opfertier geweiht werden, ein indirekter Verweis auf die Opferung Jesu Christi. Es kommen hier also etliche Symbole zusammen. Der Gang in die Hauptstadt Jerusalem war im Grunde eine Wallfahrt zum Tempel der Juden. Dort wurden auch Tiere geopfert. Beim Rauchopfer wurden sie gegrillt und danach gegessen. Die Bibel ist voll von Vorschriften zu diesem Thema. Es gab Zeiten, da sollten die Tiere nicht gegrillt, sondern gekocht werden. Dann waren zeitweise keine Rinder erlaubt, aber zum Beispiel Lämmer, daher kennen wir das Osterlamm. Dann gab es auch Zeiten, wo man das Fleisch nicht im Umfeld des Tempels verspeiste, sondern mit nach Hause nahm, um mit seiner Familie ein Fest zu feiern. Das sind religionsgeschichtlich gesehen die Ursprünge unseres Schlachthauses, unseres Gasthauses, unserer Familienfeiern. Der historische Jesus hat das jüdische Pessachfest natürlich auch gefeiert. Deshalb machte er seine Wallfahrt zum Tempel. Das, was wir als letztes Abendmahl kennen und was von Leonardo da Vinci in seinem berühmten Bild gemalt wurde, war von Jesus selbst eigentlich gedacht als ein Festmahl zu Pessach. Man verspeiste traditionell das Pessachlamm, das zuvor im Tempel geopfert worden war. Und man aß auch die ungesäuerten Brote, also Brote, die nicht mit Sauerteig gebacken wurden, sogenannte Matzen. Deshalb haben wir in unserem christlichen Abendmahl, welches ja genau daran erinnern soll, auch noch die Oblaten. Dieses Abendmahl sollte am Donnerstagabend der Pessachwoche, heute Gründonnerstag genannt, stattfinden. Warum konnte es nicht am Freitagabend stattfinden? Das hängt mit dem heiligen Tag der Juden, dem Schabbat, also dem Samstag, zusammen, für den im Judentum sehr strenge Regeln gelten. Der Tag, insbesondere auch der Festtag, fängt mit dem Abend an, und zwar mit dem Vorabend. Das haben wir schon zu Weihnachten besprochen. Also beginnt der Schabbat auch bereits am Freitagabend. Der Donnerstagabend war damit der Abend vor dem Schabbat. Das letzte Abendmahl am Gründonnerstag ist eines der prägendsten Bilder unserer ganzen Kulturgeschichte. Jesus sitzt im Kreis seiner 12 Jünger. Aber einer von ihnen wird ihn verraten, hat ihn bereits verraten, und Jesus weiß das und erkennt auch die Konsequenzen. Schon bei der Vorbereitung auf das Pessachfest sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ihr wisst, dass in 2 Tagen Pessach ist und der Menschensohn wird überantwortet werden, dass er gekreuzigt werde. Jesus war sich ab einem bestimmten Zeitpunkt in seinem Leben darüber im Klaren, dass ihm eine Rolle zugedacht ist, die weit über eine irdische Daseinsberechtigung hinausreicht. Zu dieser Rolle gehört auch, dass er wusste, dass er sterben muss, als ein Opfer, das eine rituelle Funktion zu erfüllen hat. Um diese Heilsgeschichte zu vollenden, brauchte es aber 2. Das Opfer, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden, und denjenigen, der dieses Opfer erst möglich macht, durch seinen Verrat, der ein notwendiger Bestandteil dieser Heilsgeschichte und damit auch der Erlösung wird. Deshalb spricht Jesus es sogar aus: Einer von euch wird mich verraten. Und da kommt bereits die erste Merkwürdigkeit ins Spiel. Seine Jünger fragen ihn: Herr, bin ich es? Das entbehrt vordergründig jeder Logik. Wahrscheinlich hätte man die Frage erwartet: Herr, wer ist es? Aber die Jünger fragen: Herr, bin ich es? Es scheint so, als ob sich jeder unter diesen den Verrat selbst zutrauen würde, was einen sehr tiefen Blick in die menschliche Seele erlaubt. Denn unsere Seelen leben vom Verrat, heißt es in einem Rilke-Gedicht. Auf die Frage nach dem Verräter antwortet Jesus sehr präzise: Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Das ist eindeutig. Der Verräter kann sich gewissermaßen auch noch selbst zu erkennen geben. Und das tut Judas auch. Er fragt nämlich: Bin ich's, Rabbi? Und Jesus antwortet: Du sagst es. Hier kommt die 2. Merkwürdigkeit. Wenn wir uns ein Festmahl vorstellen, wer wird die Hand nach dem Gastgeber in die Schüssel tauchen? Natürlich jemand, der in unmittelbarer Nähe des Gastgebers sitzt. Neben dem Gastgeber, das ist auch heute noch so, sitzen in der Regel die Personen, die im Rang ganz oben stehen. Also die Ehrengäste. Und Judas saß ganz offensichtlich neben Jesus. Sonst hätte er nicht die Hand nach ihm in die Schüssel tauchen können. Das ist nicht überraschend. Unter den 12 Jüngern nahm Judas eine wichtige Position ein. Er war der Schatzmeister, er verwahrte die Börse, bezahlte die Rechnungen, nahm die Spenden an. Das ist sicher nicht die Aufgabe, die man einem zwielichtigen Gesellen übertragen würde. Als die Bewaffneten der Hohepriester in den Garten Gethsemane eindringen, um Jesus gefangen zu nehmen, da tritt Judas auf Jesus zu und küsst ihn. Das war das Erkennungsmerkmal, wen man ergreifen sollte. So sagt es der Evangelist Matthäus. Und das ist die nächste Merkwürdigkeit an diesem Abend. Vergessen wir nicht, dass Jesus am Palmsonntag unter dem Jubel der Menge in Jerusalem angekommen ist, dass er wenige Tage vorher die Geldwechsler aus dem Tempel warf. Jesus war kein Unbekannter. Es bedurfte keiner Identifikation, um zu wissen, wer Jesus war. Vielleicht ist diese Szene ganz anders gemeint. Der, den wir als Verräter bezeichnen, verabschiedet sich in einem stillen Einvernehmen von dem, der seine Mission zu erfüllen und seinen Weg zu gehen hat. Und er tut es mit ehrfurchtsvoller Geste. Sei gegrüßt, Rabbi. Rabbi ist der Meister, der Lehrer. Diese Beziehung von Lehrer und Schüler wird uns noch in einer besonderen Folge beschäftigen. Fakt ist, dass Jesus sich über den Charakter seiner Schüler durchaus im Klaren war. In der Szene direkt vor dem Abendmahl muss er sie zurechtweisen, weil sie eine wohltätige Frau gekränkt haben. Auf dem See Genezareth beklagt er ihren Unglauben und ihre Todesfurcht. Als er drei von ihnen bittet, nach dem Abendmahl mit ihm zu wachen, während er betet, schlafen sie einfach ein und das wiederholt sich dreimal. Als Petrus behauptet, er würde Jesus nie verleugnen, antwortet Jesus, wahrlich, ich sage dir, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Trotz oder vielleicht gerade wegen dieser menschlichen Unzulänglichkeiten hat Jesus diese Jünger berufen und beauftragt. Was nach der Verhaftung von Jesus im Anschluss an das Abendmahl passierte, ist bekannt. Am nächsten Morgen wurde Jesus seinen Richtern vorgeführt. Dieser hohe Rat der Priester sprach Jesus schuldig und nachdem das Urteil von der weltlichen Autorität, dem römischen Statthalter Pilatus, bestätigt wurde, wurde Jesus umgehend gekreuzigt, also nach römischer Sitte, hingerichtet. Das war am Freitag, den wir heute Karfreitag nennen, und es war, wie ich schon gesagt habe, besonders wichtig, dass man dieses blutige Geschäft noch vor dem Schabbat erledigte. Am Karfreitag starb nach der Überlieferung nicht nur Jesus, sondern auch Judas, der Verräter, was eine sehr enge Beziehung in der Heilsgeschichte anzeigt. Der eine wurde getötet als ein Opfer, der andere erhängte sich, weil seine Aufgabe in dieser Mission erfüllt war. Die Theologen haben viel Mühe darauf verwandt, den Selbstmord des Judas als eine späte Reue für den Verrat anzusehen. Selbstmord war im Christentum eine schlimme Sünde, eine Todsünde, weil sie jemanden davon ausschloss, in das Himmelreich zu kommen. Selbstmörder wurden nicht mal auf dem Friedhof beerdigt. Das geht auf die Judas-Geschichte zurück. Aber vielleicht müssen wir diesen Verrat ja ansehen nicht als das Verwerflichste, das Verruchteste, Verfluchteste, sondern als den schmerzlichen, aber notwendigen Teil eines Geschehens, welches sich anders gar nicht vollenden kann. Damit wird die Ambivalenz des Auserwähltseins ausgedrückt. Dieses Thema habe ich in einem meiner einstündigen Vorträge zur versteckten Religion vertieft. Der Titel »Heilig und verflucht«. Den Link dazu finden Sie auf der Podcast-Homepage. Natürlich wieder mit einem Hit aus dem Radio zum vorherigen Anhören. Am Schabbat, dem Karsamstag, finden wir nur noch die verlassenen und verstörten Jünger, die mit der Erfahrung des grausamen Todes fertig werden müssen und auch mit der Tatsache, dass sie jetzt allein sind. Dass das nicht das Ende der Geschichte ist, wissen wir von Ostern. In der nächsten Woche werden wir erörtern, was die Auferstehung mit dem Mond zu tun hat. Seien Sie dabei, immer mittwochs, immer 15 Minuten oder jederzeit auf der Podcast-Homepage.